Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Mit steigendem Lebensalter kommt es bei vielen Männern zu Problemen mit der Prostata. Wenn dort Veränderungen bemerkt werden oder Beschwerden entstehen, kann es in einigen Fällen sinnvoll sein, die Prostata bei einer MRT-Untersuchung genauer anzusehen. Dr. Marietta Garmer ist Radiologin und Inhaberin der Gamma-Radiologie in Bochum. Sie hat mit ihrer Forschungsgruppe neue Beurteilungskriterien für eine noch sicherere Diagnose entwickelt. Frau Dr. Garmer, wo gab es denn Verbesserungsbedarf in Bezug auf die Diagnose von Prostatakarzinomen?
Ja, ich freue mich erst einmal über das Interesse an der Prostata, denn es ist natürlich immer sehr sinnvoll, sich mit der Gesundheit zu beschäftigen. Und wir wollen ja letztendlich Probleme entdecken, solange sie noch klein sind. Und wie so oft im Leben sind auch in der Medizin die Dinge halt immer im Fluss. Das heißt, wir haben neue technische Möglichkeiten, das führt zu neuen Erkenntnissen und das zusammen mit den bekannten Erfahrungen führt eigentlich ja kontinuierlich zu Verbesserungen. Und so entwickelt sich auch das MRT der Prostata schon seit vielen Jahren. Im Vergleich zu einem einfachen Becken-MRT ist das Prostata-MRT deutlich komplexer und vielschichtiger. Und es dauert auch deutlich länger. Also bei uns ist es so, statt 20 Minuten für ein Becken-MRT rechnen wir circa 35 Minuten für ein Prostata-MRT. Was ist MRT? Kernspintomographie oder Magnetresonanztomographie? Das ist im Grunde alles das Gleiche. Und in der MRT erstellen wir mehrere Bildabfolgen. Das nennen wir Sequenzen. Diese unterschiedlichen Sequenzen stellen unterschiedliche Eigenschaften des Gewebes dar. Und die Basis ist eigentlich immer eine Sequenz, die so genau wie möglich die Struktur des Gewebes darstellt, also Form und Größe von Organen. Aber es gibt auch andere Sequenzen, die messen zum Beispiel, wie sich Wassermoleküle im Gewebe bewegen. Wir wissen, dass da, wo ein Tumor sitzt, die Zellen deutlich dichter gepackt sind als im normalen Gewebe. Hier können sich also Wassermoleküle schlechter bewegen. Und daher ist diese sogenannte Diffusionssequenz gerade für die Entdeckung von Prostatatumoren sehr wichtig. Wir können aber auch messen, wie ein Kontrastmittel im Gewebe anflutet und wieder abflutet. Dafür braucht man dann eine dynamische Untersuchung. Das heißt, wir brauchen eine sehr schnelle Abfolge von Bildern, um im Grunde das Kontrastmittel zu verfolgen. Dieses Kontrastmittel ist sehr gut verträglich und wird über eine Vene eingespritzt. Wir kombinieren also diese verschiedenen Parameter und verschiedenen Sequenzen und haben damit unser multiparametrisches Prostata-MRT. Jetzt ist es so, wir haben mehr Sequenzen und damit auch mehr Bilder. Und das bedeutet natürlich auch für uns Radiologen einen deutlich höheren Aufwand, wenn wir diese Untersuchung beurteilen. Außerdem möchten wir sicherstellen, dass nach Möglichkeit überall ein hoher Standard dieser doch sehr komplexen Untersuchung eingehalten wird. Schon seit über 10 Jahren werden diese Erfahrungen für das Prostata-MRT von Wissenschaftlern gemeinsam ausgewertet und veröffentlicht. Und da sind wir bei unserem Pirates oder Pirates. Beide Aussprachen sind richtig, denn im Grunde ist es nur eine Abkürzung für ein umfassendes Dokument. Und in diesem Dokument steht drin, wie ein Prostata-MRT am besten durchgeführt wird und wie es ausgewertet wird. Und genau hier zeigt sich, dass eben in der Medizin vieles im Fluss ist. Deshalb gibt es diesen Pirates inzwischen auch schon in einer aktualisierten Version 2, die auch nochmal verändert wurde. Die aktuelle Version heißt also Pirates 2.1. Und das wird sicher nicht die letzte Version sein. Wir wollen immer besser werden. Wir vergleichen also in Studien immer wieder Bildeigenschaften mit Eigenschaften der feingeweblichen Proben, um im Grunde noch besser vorhersagen zu können, ob es sich um einen bösartigen Tumor handelt oder nicht, ob der Patient eine Probenentnahme braucht, also eine Biopsie, und wenn ja, an welcher Stelle soll eine solche Biopsie durchgeführt werden. Damit kommen wir im Grunde weg von der früher häufig durchgeführten Blindbiopsie der Prostata hin zu einer zielgerichteten Biopsie.
Was haben Sie denn genau entdeckt bei Ihrer jüngsten Forschungsarbeit? Also welche Tumoreigenschaften machen Sie sich zunutze, um zum Beispiel in diesen beiden schwierigen Zonen, also der inneren oder der Übergangszone der Prostata, noch besser Karzinome zu entdecken?
Genau, die Zonen der Prostata sind sehr wichtig für uns, denn wir wissen inzwischen, dass die Tumoren in der äußeren Zone der Prostata sich im MRT ganz anders zeigen als Tumoren in der inneren Zone bzw. der Übergangszone. Und die unterschiedlichen Parameter des MRT, die ich gerade beschrieben habe, also Struktur, Diffusion und Kontrastmittelaufnahme, sind unterschiedlich wichtig, je nachdem, welche Zone betroffen ist. Insgesamt ist der Prostatakrebs schon meist in der äußeren Zone zu finden. Und hier sind wir mit dem MRT auch schon sehr gut in der Entdeckung und in der gezielten Biopsie. Aber eben auch in der Übergangszone liegen Tumoren, wenn auch mit weniger als einem Drittel nicht ganz so viel. Hier sind wir im MRT noch nicht so gut, denn es ist gerade die Übergangszone, die sich bei der gutartigen Prostatavergrößerung vergrößert. Also wenn der Mann älter wird, dann kommt es zu knotigen Veränderungen. Und hier sollen wir Radiologen jetzt sagen, was ist ein gutartiger Knoten, was ist ein bösartiger Knoten. Und in der aktuellen Pirates-Version 2.1 wird in dieser Übergangszone vor allem Wert auf die Struktur gelegt, weniger auf die Diffusion und so gut wie gar nicht auf die Kontrastmittelsequenz. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass auch die Kontrastmittelbilder sehr hilfreich sind, um eben auch diese Tumoren in der Übergangszone zu entdecken. Und in einer Studie haben wir diese Zeichen dann einmal klassifiziert und konnten sie mit den Ergebnissen unserer MRT-gesteuerten Biopsie vergleichen. Denn damit haben wir ja eigentlich die beste Überprüfung unserer Annahme. Wir vergleichen direkt Bildeigenschaften und Gewebeeigenschaften. Und damit konnten wir belegen, dass die Erkennbarkeit für Tumoren in der Übergangszone gegenüber der aktuellen Pirates-Version mit Kontrastmittel noch verbessert werden kann.
Was bedeutet denn jetzt Ihre Entdeckung für andere Radiologen? Also wie können diese neuen Bewertungskriterien bei der Diagnose angewendet werden?
Wir haben unsere Ergebnisse in der wissenschaftlichen Literatur veröffentlicht und im Grunde kann sich damit jeder diese Hinweise direkt zunutze machen. Die Untersuchung wird auch nicht anders durchgeführt, die wird genauso durchgeführt, wie es in Pirates dokumentiert ist, nur die Auswertung ist eine etwas andere. Und unsere Ergebnisse decken sich durchaus auch mit den Erfahrungen anderer Arbeitsgruppen. Deswegen ist es auch meine Erwartung, dass in neueren Pirates-Versionen die Kontrastmittelsequenz nicht nur in der äußeren Zone, sondern auch in der Übergangszone eine größere Rolle spielen wird. Und das ist wichtig, denn es gibt durchaus Bestrebungen, dass man diese Untersuchung einfacher und natürlich auch kostengünstiger gestalten möchte, zum Beispiel indem man einfach auf Kontrastmittel verzichtet. Dabei sage ich ganz klar, ein MRT ohne Kontrastmittel ist immer noch besser als gar kein MRT der Prostata. Aber ich halte es doch für sehr kritisch, grundsätzlich auf Kontrastmittel zu verzichten. Also mit Kontrastmittel haben wir eben doch mehr Informationen und mehr Sicherheit für die Diagnose.
Das Stichwort Biopsie haben Sie vorhin ja auch schon genannt. Es gibt ja die Möglichkeit, eine MRT-gesteuerte Biopsie durchzuführen. In welchen Fällen kommt denn dieses Verfahren zur Gewebeentnahme zum Einsatz?
Richtig, das ist genau das Verfahren, das uns in dieser Studie ja auch geholfen hat, die Ergebnisse wissenschaftlich zu belegen. In den aktuellen Leitlinien, das ist ja für uns Ärzte immer wichtig als Handlungsempfehlungen, in diesen Leitlinien wird das MRT der Prostata vor der Biopsie bereits empfohlen. Die Empfehlung lautet, ein MRT sollte in der Primärdiagnostik durchgeführt werden. Deutlicher wird die Empfehlung für ein MRT, wenn bei einem Patienten schon einmal eine Biopsie durchgeführt wurde, die aber keinen Tumor finden konnte und trotzdem weiter ein Tumorverdacht besteht. Das kann sein, wenn bei dem Patienten die PSA-Werte weiter ansteigen. Und jetzt hilft tatsächlich das MRT bei der Biopsie, um den verdächtigen Herd auch wirklich zu treffen. Und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir möchten ja die MRT-Informationen bei der Biopsie nutzen. Meistens wird eine Fusionsbiopsie durchgeführt mit einer Ultraschallsonde über den Enddarm. Mit dem Ultraschall kann sich der Urologe grob in der Prostata orientieren. Und mit Fusion ist gemeint, dass die Bilder des MRT mit den Bildern der ultraschallgeführten Biopsie überlagert werden, also fusioniert werden. Das kann man entweder ganz einfach und schnell im Kopf erledigen oder technisch aufwendiger, indem man zum Beispiel eine CD mit den MRT-Bildern in das Ultraschallgerät einspielt und am Bildschirm werden dann die Bilder von MRT und Ultraschall überlagert. Die direkteste Methode ist aber sicherlich, im MRT-Gerät selbst eine zielgerichtete Biopsie durchzuführen, die Inbohrbiopsie, also flapsig übersetzt die Biopsie in der Röhre. Denn hier haben wir keine notwendigen Überlagerungen im Kopf oder technische Überlagerungen, was ja zu Fehlern führen kann. Und man kann hier bei der Biopsie den Tumor selbst sehen. Das Verfahren ist technisch aufwendiger. Aber es lohnt sich vor allem bei verdächtigen Herden, die zum Beispiel sehr klein oder sehr ungünstig gelegen sind. Dazu gehören Herde, die zum Beispiel ganz unten in der Prostata liegen oder weit vorne in der Prostata liegen. Aber auch wenn die Zahl der Stanzen begrenzt werden muss, zum Beispiel bei einem erhöhten Blutungsrisiko, lohnt es sich sehr, über die Inbohrbiopsie nachzudenken.
Wie muss man sich das vorstellen? Also wie ist der Ablauf von so einer Biopsie für die Patienten?
Im Grunde ist der Ablauf nicht viel anders als bei der Diagnostik im MRT und das kennt der Patient ja bereits. Also im Unterschied zur Diagnostik liegt der Patient allerdings auf dem Bauch und nicht auf dem Rücken. Und die Dauer ist ähnlich wie bei der Diagnostik, also wir rechnen eine gute halbe Stunde im Gerät. Die Patienten empfinden aber das Liegen auf dem Bauch doch als etwas lästig, vor allem wenn Schultern und Halswirbelsäule vielleicht Probleme machen. Aber den Einstich der Biopsienadel selbst spüren die Patienten kaum. Wir arbeiten mit einem einfachen Betäubungsgel im Darm und falls gewünscht, kann man ein Beruhigungsmittel einsetzen, es ist aber in der Regel gar nicht notwendig.
Wenn ich was richtig verstanden habe, wird ja diese Biopsie ambulant durchgeführt. Gibt es denn Komplikationen und wie können Sie auf die reagieren, wenn die Patienten vielleicht schon wieder zu Hause sind?
Das ist ja gerade der große Vorteil der MRT-Biopsie, dass wir das eben ambulant durchführen können. Und die Patienten sollten zwar an dem Tag eine gewisse körperliche Schonung beachten, also keine schweren Lasten heben, aber auch keinen Saunagang oder kein Vollbad. Normal sind leichte Blutungen aus Harnröhre und Darm und das kann auch durchaus einige Tage anhalten. Der Patient soll viel trinken. Das besprechen wir alles im Vorfeld mit den Patienten und sie bekommen auch klare Anweisungen, in welchen Fällen eine ärztliche Hilfe aufzusuchen ist. Das ist zum Beispiel bei Fieber der Fall. Natürlich sind wir auch telefonisch bei Fragen immer erreichbar. Der Vorteil der Inbohrbiopsie ist, dass wir grundsätzlich mit deutlich weniger Stanzen arbeiten als bei der Fusionsbiopsie und damit offensichtlich auch ein geringeres Risiko für Blutungen oder Infektionen haben.
Wenn es vorkommen kann, dass eine Blindbiopsie keinen Tumor anzeigt, aber eine MRT-gesteuerte Biopsie doch einen Tumor nachweist, warum wird dann nicht immer diese bessere Variante verwendet?
Leitlinien habe ich ja schon erwähnt. Die sind wichtig und diese werden auch sorgfältig evaluiert und bilden eben tatsächlich auch wissenschaftliche Erkenntnisse ab. Mit dieser Sorgfalt gibt es natürlich immer einen gewissen Zeitverzug. Das bedeutet, Innovationen brauchen eine gewisse Zeit, bis sie in den Leitlinien zu finden sind. Aktuell sagen diese Leitlinien noch, dass zusätzlich zur gezielten Biopsie eine sogenannte systematische Biopsie durchgeführt werden soll, also 12 Stanzen, die im Grunde zufällig über die Prostata verteilt werden. Das ist das, was bei der Fusionsbiopsie gemacht wird, also 12 zufällige Stanzen plus gezielte Stanzen. Dass zukünftige Empfehlungen das vielleicht ändern, halte ich persönlich für sehr wahrscheinlich. Aktuell muss man aber auch sagen, die MRT-gezielte Biopsie braucht schon eine hohe Expertise der durchführenden Ärzte. Wir müssen ja nicht nur die Diagnostik sehr gut beherrschen, um die Herde erst einmal zu identifizieren, sondern wir müssen auch technisch in der Lage sein, den verdächtigen Herd und gegebenenfalls auch sehr kleinen Herd zu treffen. Und diese technischen Möglichkeiten und die Expertise sind derzeit nur an wenigen Zentren in Deutschland möglich. Und man muss auch sagen, es ist eben keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen.
Ganz zu Anfang hatten Sie ja auch gesagt, Sie möchten Tumore natürlich möglichst dann erkennen, wenn sie noch ganz klein sind oder eine Vorstufe vielleicht. Wäre denn eine Prostata-MRT, also eine Bildgebung ohne Strahlenbelastung, auch als Vorsorgeuntersuchung denkbar?
Ich bin immer ein großer Fan der Vorsorge und alle unsere Zuhörer betreiben ja schon Vorsorge, weil sie sich für dieses Thema interessieren. Das ist sehr gut, ja. Man muss unterscheiden, was ist Vorsorge und was ist Früherkennung. Also Rauchen und Alkohol erhöhen generell das Krebsrisiko und grundsätzlich ist eine gesunde Lebensweise immer schon die wichtigste Vorsorge, ja. Und Früherkennung bedeutet jetzt genau das, dass wir eben kleinere Tumoren entdecken, vor allem solange sie behandelbar und eben auch heilbar sind. Und hier hat das MRT natürlich eine Stärke für das Aufspüren kleiner Veränderungen. Wenn wir aber jetzt sagen, wir wollen eine offiziell empfohlene Vorsorge, es gibt ja ein sogenanntes Screening zum Beispiel bei dem Brustkrebs, die Voraussetzungen, um so etwas zu empfehlen, die sind zu Recht sehr anspruchsvoll. Dann müssen wir beweisen, dass wir mit diesen Untersuchungen Krankheitsfälle und Todesfälle reduzieren können, ohne mehr Probleme zu schaffen als zu lösen. Und das ist für die Gesamtheit der Bevölkerung methodisch sehr aufwendig. Für den Einzelfall kann ich aber sagen, dass man sein persönliches Risiko einschätzen kann. Zum Beispiel, wenn in der Familie bereits Fälle mit Prostatakrebs vorliegen. Es ist ja so, Männer ab 45 Jahren können einmal jährlich die Leistungen des gesetzlichen Früherkennungsprogramms in Anspruch nehmen. Das sind aktuell ein Gespräch und eine Tastuntersuchung. Und diese Untersuchung ist, und das weiß man inzwischen auch, und es wird auch so benannt, das ist relativ ungenau. PSA-Kontrollen kann man über eine einfache Blutentnahme durchführen. Die sind aber in der gesetzlichen Früherkennung aktuell nicht enthalten. Trotzdem werden sie von vielen Urologen empfohlen. Und auch ich empfehle regelmäßige PSA-Kontrollen. Denn es ist nicht nur die einzelne Höhe eines Wertes wichtig, es ist auch wichtig, wie ist der Verlauf, wie entwickelt sich der PSA-Wert über Jahre beim Patienten. Das hilft uns zu unterscheiden, handelt es sich eher um ein Tumorgeschehen oder um wiederkehrende Entzündungen. Und das MRT, das sehe ich vor allem, wenn ein erhöhter PSA-Wert vorliegt. Auf jeden Fall vor einer geplanten Biopsie, bei erhöhtem Risiko und vielleicht auch bei unklaren Beschwerden im Becken, wenn sich das anderweitig nicht klären lässt. Wichtig ist natürlich, ein MRT muss mit einer hohen Qualität durchgeführt werden. Und wie erkennt der Patient das jetzt? Dafür gibt es ein Qualitätszertifikat des Bundesverbandes der Radiologen, das sogenannte MPMR-Prostatographie-QRR-Testat, bedeutet also ein Qualitätstestat für die multiparametrische MR-Prostatographie. Damit wollen wir die Prostatadiagnostik von einem einfachen MRT deutlich abgrenzen. Und hier wird die technische Ausführung kontrolliert. Aber auch für die Expertise des Radiologen gibt es eine Zertifizierung der Deutschen Röntgengesellschaft. Q1 bescheinigt hier Basiskenntnisse und Q2 bescheinigt fortgeschrittene Kenntnisse in der Prostatadiagnostik. Patienten können sich sicherlich auch bei Urologen oder zertifizierten Radiologen beraten lassen, welche Untersuchung die richtige ist. Also ich kann das im Grunde zusammenfassen. Was hilft dem Patienten weiter? Ein QRR-Zertifikat, eine Q2-Expertise und nicht zuletzt der gesunde Menschenverstand und ein vertrauensvolles Gespräch miteinander.
Vielen Dank, Frau Dr. Gamer, für Ihre Erklärungen.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.